auf dem Fantasy Channel. Heute mit einer Geschichte aus der Anthologie Die Begegnung und andere düstere Winterlegenden, Ars Literae Band 6, herausgegeben von Alicia Bionda, erschienen 2010 im Sieben Verlag. Der dunkle Wald von Nikolaus Equiamicus. Heinrich, sieh doch da vorne, siehst du den Rauch?
Ja, ich sehe ihn. Das sind viele von ihnen. Ich denke, es werden an die 6 Bataillone sein. Eher 7.
Kann sein, Jakob. Auf jeden Fall zu viele. Los, gehen wir zurück zum Hauptmann.
Die beiden Männer schoben sich langsam bäuchlings von dem Hügel durch den Schnee zurück, um von den Franzosen, die im Tal lagerten, nicht bemerkt zu werden. Missmutig wanderten sie den weiten Weg zurück zu den Resten ihrer Kompanie, die ungeduldig auf die Nachrichten der beiden Späher warteten. Seit 3 Tagen marschierten sie ohne Verpflegung durch die eisige Kälte, um wieder Anschluss an die Armee Tillys zu finden, von der sie bei einem Treffen mit den Franzosen versprengt worden waren. Dabei hatten sie großes Glück gehabt. Sie lebten noch. Ein Umstand, der den meisten anderen ihrer Division nicht vergönnt gewesen war, nachdem sie in das Kartätschenfeuer der Franzosen geraten waren.
»Das wird dem Hauptmann nicht gefallen.«
»Ich weiß, aber ich kann die verdammten Franzosen ja nicht aus dem Tal fortzaubern. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Wenn die uns finden, ist es um uns geschehen.«
Heinrich Huber, der bis vor 2 Jahren, 1635, als eine schwedische Granate seine Werkstatt in Trümmer geschossen hatte, dem Schustergewerbe nachgegangen war, machte ein betrübtes Gesicht. Wortlos verlief ihr weiterer Gang zum Lager ihrer Kameraden. Fast wären sie mitten hineingestolpert, so gut war es in Hecken und Gehölz versteckt. Erst als sie unmittelbar vor dem Posten standen, der sie mit einem »Vorsicht!« auf sich aufmerksam machte, bemerkten sie, dass sie angekommen waren. Ihre Glieder erstarrten vor Kälte, obwohl sie sich die ganze Zeit bewegt hatten. Den Männern im Lager erging es noch schlimmer. Sie durften, um nicht entdeckt zu werden, kein Feuer machen, und der Hunger tat ein Übriges. Halb von Ästen verdeckt sahen sie auf ihrem Weg zum Hauptmann 2 zugedeckte Leichen auf dem Boden. Das mussten Hans und Christian sein. Die beiden hatten schwere Verwundungen erlitten. Ohne Arzt, Essen und Wärme blieben sie nun hier auf dem Feld. Andere begannen krank zu werden. Es musste dringend etwas geschehen. Heinrich und Jakob betraten das Zelt Hauptmann Karl Wilhelm von Braunfels.
»Nun, meine Herren, was haben Sie mir zu berichten?«
Der Blick aus den Adleraugen des nie stillstehenden Offiziers heftete sich auf die beiden Späher.
»Nichts zu machen, Herr Hauptmann«, sagte Jakob. »Das ganze Tal vor uns ist verlegt, mindestens 6 Bataillone.«
Heinrich nickte zustimmend zu dem Bericht seines Freundes.
»Gibt es einen Weg, Sie zu umgehen?«
»Nein, Herr Hauptmann, leider nicht. Die Franzosen wissen, dass wir in der Nähe sein müssen. Ich glaube, sie werden uns bald hochnehmen, wenn wir nicht wegkommen.«
»Sparen Sie sich Ihre Meinung, Heckel, so klug bin ich selbst.«
Unwirsch schlug der Hauptmann mit der Hand gegen einen Baumstamm, an dem die Zeltplane angeknüpft war. Heinrich und Jakob schwiegen und blickten den unentwegt auf- und abschreitenden Hauptmann an. Er war ein guter Offizier, der stets für seine Männer sorgte, wie er konnte. Die scheinbar ausweglose Situation, in der sie sich nun aber befanden, zehrte stark an seine Nerven. Er hielt in seinem Lauf inne und blickte die beiden an.
»Meine Herren, ich muss Sie ersuchen, noch einen Gang zu tun.«
Die beiden Soldaten sahen sich ein wenig ratlos an, als der Hauptmann bereits fortfuhr.
»Ein anderer Spätrupp, der vor etwa einer Stunde zurückkehrte, hat mir berichtet, dass eine Strecke wegs von hier ein recht ungangbarer Pfad in einen Wald führt. Der Trupp berichtete weiter, dass sie es nicht für möglich ansähen, diesen Weg zu benutzen. Da wir allerdings keine Alternative zu haben scheinen, möchte ich Sie beide bitten, diesen Weg zu überprüfen. Ich hege die große Hoffnung, dort keine Franzosen anzutreffen und diese dort zu umgehen. Wenn wir hier bleiben, werden wir alle sterben. Entweder durch den Feind oder durch Hunger und Kälte. Ich kann Ihnen leider nichts anderes zur Wegzehrung reichen als das hier.«
Damit nahm der Hauptmann seinen Tabaksbeutel aus der Tasche und reichte ihn den beiden Spähern hinüber. Heinrich steckte ihn ein und salutierend verließen sie das Offizierszelt, um sich auf den Weg zu machen. Draußen unterhielten sie sich noch kurz mit dem Fähnrich, der den anderen Spähtrupp geführt hatte, um von ihm die Richtung zu erfahren und woran sie sich orientieren müssten. Das Gelände, das sie zu durchqueren hatten, war fast gänzlich frei von jedem Pflanzenbewuchs, so dass sie sich beeilten, möglichst schnell die große Eiche zu erreichen, die ihnen die Richtung zu dem zu erkundenden Pfad weisen sollte. Der Wind pfiff ihnen unbarmherzig in die Gesichter. Eiskristalle wurden aufgewirbelt und stachen wie Nadeln in ihre gerötete Haut. »Mach schneller, Heinrich!« trieb Jakob Heckel seinen hinter ihm dreinstolpernden Freund an. »Wenn es den Franzosen einfällt, jetzt Patrouille zu reiten, sind wir dran.«
»Ich kann nicht mehr schneller«, keuchte Heinrich. »Ich brauche einfach mal was zu essen.«
Er blieb stehen. Als sich Jakob umblickte, sah er seinen Freund dampfend, keuchend und zitternd wie ein überbeanspruchtes Pferd dastehen und in die Innentasche seines Mantels greifen.
»Komm ja nicht auf die Idee, den Tabak zu essen, du Esel«,
fuhr ihn Jakob an und griff ihm in die Bewegung.
»Dann geht's dir erst recht dreckig. Tabak kann man nur auf eine Weise richtig zu sich nehmen.«
Er zog seine Pfeife heraus.
»Rauch sie langsam. Danach wird es dir besser gehen. Lass mir aber auch noch etwas drin.«
Er zündete die Pfeife mit seinem Feuereisen an und reichte sie seinem Freund. Dieser nahm sogleich einen tiefen Zug daraus und setzte sich in den Schnee. Jakob bemerkte, dass es keinen Sinn machen würde, ihn weiter zu drängen, und setzte sich, nervös um sich blickend, neben ihn. Als sie die Pfeife gemeinsam zu Ende geraucht hatten, fühlte sich Heinrich wieder etwas besser. Sie setzten mit steifen Gliedern ihren Weg fort, bis sie zu der mächtigen Eiche kamen, von der der Fähnrich gesprochen hatte und die einsam das freie Feld beherrschte.
»Und jetzt?«
Heinrich lehnte sich zitternd an den großen Baum.
»Was jetzt?« entgegnete sein Freund gereizt. »Hier müssen wir nach Osten sehen, und dort muss sich der Pfad und der Wald zeigen.« »Hat das der Fähnrich wirklich so gesagt? Ich kann nichts erkennen.« »Ja, hat er. Du hast es doch selber gehört. Der verdammte Schneefall hat schon wieder angefangen. Vielleicht sehen wir deshalb nichts.«
In der Tat hatte sich das Wetter verschlechtert, und der Schnee trieb in großflockigen Schleiern über das Land, so dass außer einer weißen Wand nicht mehr viel zu erkennen war.
»Wo ist hier überhaupt Osten, Jakob? Ohne Sonne können wir uns nicht orientieren.«
Verzweiflung stieg in Heinrich hoch. Er fürchtete, hier draußen langsam zu erfrieren und zu verhungern, ganz davon zu schweigen, dass sie den Weg wieder zurück zu ihren Kameraden finden sollten. Jakob sprach nichts. Angestrengt versuchte er, den weißen Schirm mit seinen Augen zu durchbrechen. Und wirklich, für einen kurzen Moment trieb der Schnee wie in einem Wirbel zur Seite und gab in einiger Entfernung einen schemenhaften grauen Saum zu erkennen.
»Da müssen wir hin, Heinrich!«
Er zog seinen Freund am Arm mit sich fort in Richtung des nunmehr wieder unsichtbaren grauen Saumes. Es dauerte auch nicht lange, und sie standen auf einem rauen, steinigen Weg, der für einen Armeetross mit seinen Wägen zu schwer zu passieren gewesen wäre. Sie folgten dem Pfad, bis sie auf einmal vor einer riesigen grauschwarzen Wand aus Bäumen standen, in die der Weg hineinführte. Der Wind strich sanft durch die Wipfel der alten Bäume, die sich wie ein großes schwarzes Meer zu bewegen schienen.
»Da sollen wir reingehen, Jakob? Ja, was sollen wir denn sonst tun? Hast du schon bemerkt, dass auf dem Geäst der Bäume kein Schnee liegt?«
Heinrich sah seinen Freund mit furchtsamen Blicken an.
»Und wenn schon, es ist doch pulveriger Schnee, der fällt, der Wind fährt in die Äste. Wie soll da was liegen bleiben? Du siehst wieder einmal Hexen und Teufel, wo keine sind, mein Lieber.«
Jakob klopfte seinem Freund, um dessen Furcht vor Zauberei er wusste, auf die Schulter und schritt stracks durch den Waldsaum hindurch. Heinrich folgte ihm zögerlich, aber allein bleiben mochte er hier noch viel weniger. Sie waren eine kurze Strecke gegangen, als ihnen auffiel, wie still der Wald in seinem Inneren war. Undurchdringlich schien er zur Linken wie zur Rechten des Weges. Nach vorn war wegen der Dichte und auch der Höhe der Bäume nicht viel mehr zu erkennen. Sie sahen die Wipfel sich noch immer bewegen, hörten aber kein Rauschen mehr. Keine Schneeflocke schien den schwarzen Boden des Waldes zu berühren. Es war, als ob sie allesamt über ihn hinweggetrieben würden. Sie blickten sich um und sahen den Ausgang des Waldes wie eine schmale weiße Tür hinter sich liegen. Dort schneite es unentwegt fort.
»Jakob, ich habe es dir doch gesagt, es ist hier nicht geheuer. Komm, lass uns zurückgehen. Wir sagen dem Hauptmann, dass wir hier nicht weiter können. Wenn wir uns den Franzosen ergeben, lassen sie uns vielleicht am Leben und geben uns auch Essen.« »Sag so etwas ja nicht noch einmal, du abergläubischer Hundsfott!«
brüllte sein Freund ihm ins Gesicht. Heinrich zuckte vor dem unerwarteten Wutausbruch zusammen.
»Du glaubst doch wohl selbst nicht, dass uns die Franzosen einfach laufen lassen. Weißt du noch, was die mit dem Regiment von Baron von Hoppstetten angestellt haben?« »Ja, das weiß ich«,
ereiferte sich nun auch Heinrich.
»Ich weiß aber auch, was die Hoppstetter zuvor mit einem Franzosentross angestellt hatten. Wir haben ihnen nie so etwas zugefügt. Weshalb sollten sie sich dann so unritterlich gegenüber einem unterlegenen Gegner zeigen? Wir werden hier keinen Weg finden.«
Jakob fiel ihm ins Wort.
»Aus dir spricht dein Magen und dein Aberglauben und nicht dein Verstand. Denk doch an die anderen. Wenn das nicht gelingen würde, wie könntest du ihnen vor Gott je ins Gesicht sehen? Wie würde der Richterspruch Gottes ausfallen, wenn du deine Kameraden und Freunde einer Lüge opfern würdest, wenn du noch ein Gewissen hast?«
Heinrich machte eine unwillige Bewegung und spuckte neben sich auf die Erde. Er holte tief Luft, schloss die geröteten Augen und sprach leise, ohne Jakob ins Gesicht zu sehen.
»Verzeih mir, mein Freund. Ich bin nur so entsetzlich hungrig und müde. Ich kann bald nicht mehr. Ich weiß.«
Jakob legte versöhnlich die Hände auf die Schultern seines Freundes.
»Lass uns weitergehen. Wir müssen vor Einbruch der Nacht wieder zurück sein.«
Schweigend gingen sie weiter in den Wald hinein. Jakob erwähnte das Unbehagen, das er in diesem seltsamen Wald empfand, seinem Freund gegenüber nicht, hielt aber fortan die Hand bei der Waffe und blickte nervös um sich. Nach einiger Zeit bemerkten sie, dass sich das stete Schwarz in der Silhouette des Waldes etwas zu verändern schien. In geringer Entfernung zeichneten sich dunkeleckige Schemen ab, wie von Häusern. Unausgesprochen hatten Heinrich und Jakob den gleichen Gedanken gefasst. Sie blickten sich an und ein Lächeln huschte über ihre Gesichter. Häuser, das bedeutete Menschen, Feuer, Essen, Betten. Sie beschleunigten ihren Gang und nach kurzer Zeit befanden sie sich auf einer kleinen Lichtung, auf welcher verstreut an die 20 kleine Waldbauernhäuser standen. Doch auch hier war alles still, wie im übrigen Wald. Kein Tier war zu hören und kein Mensch zu sehen.
»Wo sollen alle sein?«
fragte Heinrich ratlos.
»In ihren Häusern natürlich«,
erwiderte Jakob und klopfte an die erstbeste Tür. Als keine Antwort kam, ging er zur nächsten und danach zur übernächsten. Doch es war überall das Gleiche. Niemand sprach das erhoffte »Herein« oder »Gottes Segen«. Sie begannen, die Türen zu öffnen und in die Stuben zu gehen. Doch nirgends war auch nur die Spur eines Menschen. Jakob wußte es nicht anders zu erklären, als dass die Bauern wohl vor den Franzosen Reis ausgenommen hätten.
»Hm, ja, so wird es wohl sein«,
pflichtete Heinrich ihm bei.
»Allerdings hätten sie ein paar Hühner oder Schafe dalassen können.« »Ist gleichgültig, Heinrich. Hier und da habe ich noch was Essbares entdeckt.«
Er reichte seinem Freund ein halbes, schon recht eingetrocknetes Brot und ein Töpfchen mit leicht ranziger Butter, das habe er auf einem Tisch gefunden. Heinrich begann sofort, das harte Brot hinunterzuschlingen, und auch Jakob stillte den schlimmsten Hunger daran. Ein Scheppern aus einem der letzten Häuser ließ die beiden Männer zusammenzucken.
»Da ist vielleicht doch noch einer.«
Heinrich zog seine Waffe und ging geraden Schrittes auf das Haus zu, von welchem der Lärm gekommen war. Jakob folgte ihm. Als sie die vordere Tür des kleinen Hofes erreichten, machte Jakob mit seinen Fingern zu Heinrich ein Zeichen, und beide traten gemeinsam gegen die Tür, so daß diese aus den Angeln flog. Im nächsten Augenblick befanden sie sich in der Stube und sahen in einer Ecke, die Arme abwehrend vor sich ausgestreckt, ein altes steingraues Männchen sitzen, das sie mit vor Angst flackernden Augen anstarrte. Jakob griff den Alten beim Kragen und zog ihn zu sich hinauf.
Ist hier noch irgendwer? Sprich, Alter, wenn dein Kopf auf den Schultern bleiben soll.«
»Nein, nein«, stammelte der Alte. »Hier ist niemand mehr. Ich bin als Einziger übrig. Junge Herren, bitte, lasst mich los.«
Jakob lockerte seinen Griff und hieß ihn sich auf einen Stuhl setzen. Der Alte gehorchte. Schwerfällig, mit von Gicht und Rheuma ungelenken Bewegungen, ließ er sich nieder. Mit traurigen Augen sah er beide nun fragend an.
»Entschuldige bitte, Großväterchen, wenn ich etwas grob war«,
begann Jakob, den Alten nun freundlicher anzusprechen.
»Aber es ist seltsam, dass hier kein Mensch zu sehen ist. Wo sind alle hingegangen? Habt ihr Reißaus vor den Franzosen genommen?«
Als der Alte nicht gleich antwortete, sprach er weiter.
»Du musst keine Angst haben. Mein Freund und ich sind keine Marodeure oder Schnapphähne. Wir sind nur ein wenig überrascht, hier niemanden anzutreffen. Als der Lärm aus dem Haus kam, fürchteten wir vielleicht, in einen Hinterhalt geraten zu sein oder Franzosen zu finden.«
Der Alte fragte mit heiserer Stimme:
»Wer seid ihr dann?«
»Zwei Späher, Großväterchen, mehr musst du nicht wissen. Du könntest uns aber verraten, ob sich was von dem Franzosengesindel in der Nähe befindet.«
Heinrich sah ihm fest in die Augen.
»Franzosen sind keine hier, und sie sind nicht das Schlimmste, was dir hier begegnen wird«,
flüsterte der Alte und blickte auf den Boden.
»Wie meinst du das?«
Jakob sah ihn misstrauisch an.
»Sie ist alle holen gekommen, erst die Tiere, dann die Menschen, einen nach dem anderen. Ich bin der Letzte, nun wird sie auch mich holen. Dann wird sie hoffentlich ihre Ruhe haben. Um euch beide tut es mir leid. Euch wird sie auch.«
Ungläubig sahen Jakob und Heinrich den Alten an. Sie fingen an, an seinem Verstand zu zweifeln. Die Einsamkeit, der Krieg, der Hunger oder auch alles zusammen hatten offensichtlich seinen Geist verwirrt. Jakob klopfte ihm auf die Schulter.
»Ist schon gut, Alter, wir gehen jetzt weiter.«
»Ihr könnt hier nicht mehr fort, junge Herren«,
sprach dieser jedoch in mitleidigem Ton.
»Sie lässt keinen mehr gehen, der erst einmal hierher gekommen ist.«
Heinrich und Jakob drehten sich wortlos um und begaben sich zur Tür, um augenblicklich wie vom Donner gerührt wieder zurückzuweichen. Draußen hatte sich mit einem Mal eine unaussprechliche Dunkelheit ausgebreitet. Eine unbestimmbare, schwarze, eisigkalte Macht, ein Körper und doch keiner, kroch durch das Dorf und war nur noch ein kurzes Stück vom Eingang des Hauses entfernt, wo sich Heinrich, Jakob und der Alte befanden. Jakob stürzte ins Haus zurück.
»Heinrich, hilf mir mit der Tür«,
brüllte er seinen Freund an. Dieser kramte jedoch in seinem Brotbeutel herum, nahm ein winziges Buch heraus, blätterte in Windeseile darin und schrie dem unaufhaltsam näher kommenden schwarzen Grauen etwas Unverständliches entgegen. Die Schwärze hielt in ihrer unbestimmbaren Bewegung inne und verflüchtigte sich innerhalb eines Augenblickes in alle Richtungen. Heinrich hielt das Büchlein darauf gut sichtbar hoch in die Luft und legte es auf die Eingangsstufe des Hauses. Schwankend und leichenblaß betrat er wieder die Stube des kleinen Bauernhauses.
»Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas jemals sehen würde.« »Was sehen würde? Sprich doch, was war das?«
Jakob war immer noch außer sich vor Entsetzen. Heinrich holte tief Luft.
»Das war offenbar ein sehr übles Teufelswerk, ein grundböser Hexenzauber.« »Hexenzauber«,
Jakob blickte seinen Freund ungläubig an.
»Was meinst du damit?«
»Dein Freund hat recht«,
meldete sich mit angstschwacher Stimme der Alte zu Wort.
»Es ist ein böser Hexenzauber, und niemand wird ihm entgehen. Es ist ein Fluch, der hier auf diesem Ort lastet, ausgesprochen von einer rachsüchtigen Frau.«
»Erzähl uns alles, was du weißt, Großväterchen.«
Jakob setzte sich auf einen Stuhl direkt vor den Alten.
»Nun gut, hör zu«,
begann dieser.
»Vor einiger Zeit schlichen hier einige Bettler durch den Wald, übles Gesindel, das der Krieg wohl heimatlos gemacht hatte. Wir bemerkten dies, nachdem uns auf unerklärliche Weise einige Stück Vieh abhanden gekommen waren und vermuteten deshalb Diebe hier in der Nähe. Einige Männer legten sich nachts auf die Lauer und bewachten die Stelle. Dort sahen sie, dass sich wie von Geistern die Stalltüren öffneten und Vieh hinausgeführt wurde, ohne dass zu sehen war, von wem. Die Männer vermuteten einen Teufelsspuk und begannen vorsichtshalber Gebete und fromme Lieder anzustimmen, die dagegen helfen sollten. Sie waren sehr überrascht, als plötzlich drei Männer sichtbar wurden, fassten sich aber schnell wieder, sprangen auf die Diebe los und überwältigten sie mit kräftigen Knütteln. Als man sie nun gebunden in das Haus des Dorfschulzen brachte und dieser sie verhörte, stellte sich heraus, dass die drei in Begleitung einer verruchten Weibsperson waren, die sich sehr wohl auf die Hexenkunst verstand. Sie hatte Mittel, andere unsichtbar zu machen und noch viele Dinge mehr, um den Menschen Schaden zuzufügen und sich selbst zu bereichern. Der Schulze forschte die drei aus, wo sich das Weibsbild versteckt hielt, und sandte sogleich einige Männer hin, sie gefangen zu nehmen. Die Hexe, die erwartete, dass ihre Kumpane auftauchen würden, wurde von den Männern überrascht und zum Schulzen gebracht. Das Dorfgericht sprach noch am selben Abend die Todesurteile über die Unseligen. Sie wurden außerhalb des Dorfes in den Wald gebracht, wo man ihnen die Köpfe herunterschlug und sie verscharrte. Zuvor schrie das Hexenweib über uns alle noch einen furchtbaren Fluch aus, der uns alle selbst den Kopf kosten würde. Wir glaubten zuerst nicht recht daran, doch schon am ersten Abend geschah es, dass diese unsägliche Schwärze über unser Dorf und unseren Wald fiel und jeden Tag und jede Nacht zuerst das Vieh nahm, dann die Kinder, die Frauen. Wie eine Spinne, immer eins nach dem anderen. Wir versuchten zu fliehen, aber wir konnten nicht fort. Der Wald ist wie von einer unsichtbaren Mauer umgeben. Man kann zwar hinein, wie schon ein paar Krämer erleben mussten, die herkamen, um ihre Waren feilzubieten, aber man kann nicht mehr hinaus. Sie wurden ebenso geholt wie alle anderen. Nun bin ich alleine übrig und heute wird sie mich holen. Es tut mir entsetzlich leid, dass auch ihr, unschuldig, dieses Schicksal erleiden müsst.
Schweigen herrschte im Raum, nachdem der Alte seinen Bericht beendet hatte. Mit trockener Stimme hob Jakob als erster wieder an zu sprechen.
»Heinrich, was hast du da draußen gemacht, dass das Teufelsgespenst wieder verschwunden ist?«
»Ich habe nicht recht gewusst, was ich da eigentlich getan habe. Mein Großvater hat mir als Kind erzählt, dass anno 1597 dort, wo ich herstamme, etwas Ähnliches vorgegangen ist. Mein Großvater verstand sich darauf, mit solchen und ähnlichen Dingen umzugehen, und die Leute kamen oft zu ihm, um Segen für sich, ihr Haus oder Vieh zu erbitten. Er hat mir auch dieses Büchlein, das nun draußen an der Türschwelle liegt, hinterlassen und mir in meiner Jugend erklärt, welcher Segen für was zu gebrauchen ist. So etwas wie hier habe ich allerdings noch niemals gesehen.«
Der Alte bestätigte dies, indem er einwarf, dass sie auch einen Geisterbanner oder Priester holen wollten, dass sich niemand von ihnen auf diese Dinge verstünde, doch sie kamen nicht aus dem Wald heraus.
»Junge«, begann er deshalb, »weißt du auch, was zu tun wäre, um dieses Übel abzustellen?«
»Vielleicht«, antwortete Heinrich, »ich weiß nur, was mein Großvater mir über solche Dinge erzählt hat. Mein Vater ließ mich nie mit ihm gehen, da er fürchtete, seine Segen würden sich nicht mit der Religion vereinbaren lassen. Er fürchtete wohl um mein Seelenheil.«
»Gut«, warf Jakob ein, »aber was hat dein Großvater gesagt?«
»Er sagte, um den Fluch eines Toten zu lösen, müsse man dessen Überreste finden, ein Gebet über sie sprechen und sie dann verbrennen, so daß nichts mehr von ihnen übrig bleibt. Danach würde es sich empfehlen, die Asche in alle Winde zu zerstreuen.«
Jakob wandte sich nun dem Alten zu.
»Großväterchen.« »Mein Name ist Nikodemus.«
»Gut, Nikodemus.«
Er nickte ihm zu.
»Ich bin Jakob und dieser da.«
Er zeigte mit dem Finger auf seinen Freund.
»Heißt Heinrich. Jetzt, wo wir uns der Etikette nach vorgestellt haben, sag, weißt du den Ort, wo die Kadaver von diesem Zaubererpack liegen?«
»Ich kann euch den Ort zeigen.«
»Dann lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Heinrich kann uns unterwegs etwas zustoßen.«
»Nicht, wenn wir uns beeilen. Der Segen wird noch eine Weile seine Kraft behalten.«
Sie machten sich unverzüglich auf den Weg, der durch den unwirklich dichten Wald beschwerlich war. Nikodemus kam nicht so flink voran, wie es den anderen beiden Männern lieb gewesen wäre, aber endlich fanden sie die Stelle.
»Bist du sicher, dass es hier ist?«
fragte Jakob den Alten, als er nichts als weichen, morastigen Waldboden ausmachen konnte.
»Es ist hier, ihr müsst nur ein wenig graben. Sie haben die Leichen in ein altes Wasserloch gelegt und dann Äste und Erde darüber geworfen.«
Mit bloßen Händen fingen Jakob und Heinrich an, den schmatzenden Boden aufzuwühlen. Bald spürten sie Geäst, das sie weghoben, und hatten schließlich die offene Grube vor sich. Es stank erbärmlich aus dem Loch heraus, aber es half nichts. Heinrich sprang hinein und reichte Jakob die Überreste der Toten heraus, an deren Knochen noch stellenweise schmierige, stinkende Fleischreste hingen. Sie steckten alles in zwei große Jutesäcke, die sie zu diesem Zweck mitgenommen hatten, und machten sich wieder auf den Weg zurück in das ausgestorbene Dorf. Dort warfen sie die Säcke auf den Platz inmitten der Häuser.
»Wo sollen wir jetzt so viel Brennholz hernehmen?« fragte Jakob mit heiserer, keuchender Stimme den alten Nikodemus.
»Werft die Kadaver in ein Haus und zündet es an«, sagte dieser. »In diesem Haus befindet sich ein Keller voller Branntwein. Das wird ein schönes Feuer geben.«
Er konnte nicht zu Ende sprechen. In diesem Moment wurde der Platz von einer übernatürlichen Eiseskälte überflutet. Augenblicklich stellte sich die alles verschlingende Schwärze wieder ein. Heinrich glaubte in diesem Dunkel für einen Wimpernschlag lang das boshafte, dämonische Gesicht einer Frau zu erkennen. Nikodemus starrte entsetzt in die Schwärze und wurde plötzlich von unsichtbarer Hand gepackt. Die beiden Freunde sahen ihn im Nichts verschwinden. Alles passierte ohne einen Laut, was das Grauen der Männer noch verstärkte.
»Schnell, schnell!« rief Heinrich.
Sie packten die Säcke mit den Leichenresten und warfen sie in das Haus, von dem Nikodemus gesprochen hatte. Fieberhaft suchten sie den Eingang des Kellers, den sie endlich unter einem alten Teppich fanden. Sie warfen die Säcke hinein, doch in diesem Augenblick gab die Tür, die Jakob noch zuvor verrammelt hatte, nach. Der schwarze Schemen drang ins Haus.
»Los, in den Keller!«
brüllte Heinrich und sprang hinab. Jakob folgte ihm und zog die Brettertür hinter sich zu. Unten knoteten sie den inneren Riegel der Kellerluke, so gut es ging, mit ihren Waffengürteln fest. Die kleine Laterne, die Heinrich hatte, war die einzige Lichtquelle in dem unerwartet großen Raum. Sie blickten sich um und sahen an die 40 riesige Branntweinfässer, von denen jedes mindestens 200 Maß des Alkohols enthalten musste. Jakob schritt nervös auf und ab.
»Was sollen wir jetzt nur tun? Was nur?«
Verzweiflung stand in seinem Gesicht. An der Kellerluke begann es zu rütteln.
»Es gibt nur noch eins zu tun.«
Heinrich blickte seinen Freund an, und Jakob konnte in seiner Antwort schon erkennen, was. Er schüttelte ungläubig den Kopf, stand dann still, nahm die Hand seines Freundes.
»Ich bin froh, so einen guten Freund in dir gefunden zu haben.«
Zustimmend nickte Heinrich. »Gott wird uns in der anderen Welt wieder vereinen.« Ohne ein weiteres Wort zu sprechen, fingen sie in rasender Eile an, die Verschlussbolzen der Fässer mit ihren Stiefeln abzutreten. Der scharfe Geruch des Branntweins erfüllte sofort den Kellerraum. Unaufhörlich plätscherte der Alkohol aus den Fässern. Beide Freunde umarmten sich. Die Kellerluke gab dem Rüttel nach. Eisige Schwärze strömte in den Raum. In diesem Moment öffnete Heinrich die Klappe der Laterne und ließ sie zu Boden fallen.